Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 6. Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien zum Thema nach Sacharja 14, Verse 8 und 9. An jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Diese wunderbare Aussicht, dass am Ende Klarheit herrschen wird, dass am Ende Licht sein wird, dass am Ende alles im Frieden sein wird, im Frieden des allmächtigen Gottes, der selber König sein wird. Das ist doch eine Verheißung, die sich über alle Aktualität unseres Lebens legt, was auch immer da jetzt im Moment auf uns wartet, in welche Auseinandersetzung wir auch immer hineingeführt werden. Was auch immer an Diskussionen, an kontroversen Dingen da über uns kommt, was uns aufregt, was unsere Kräfte raubt, ja, was uns manchmal krank macht. So wie wir im 1. Timotheusbrief im 6. Kapitel Vers 3 lesen, wer aber sich nicht an die gesunden Worte Jesu Christi, unseres Herrn, hält, der ist verblendet. Er versteht nichts, sondern ist krank vor lauter Auseinandersetzungen und Wortgefechten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es Ihnen auch manchmal so, dass man krank ist vor lauter Auseinandersetzungen, vor diesen nie endenden Diskussionen, die dann oft mit Herzrasen enden oder mit einem eisigen Schweigen? Worte können wie Waffen sein, die verletzen, Wortgefechte, Auseinandersetzungen, die uns krank machen und man findet nicht zur Klarheit. Das Wort im 1. Timotheusbrief, das Wort des Apostels Paulus sagt, die Menschen, die eben nicht an das Wort Jesu, an die gesunde Lehre Jesu glauben oder daran festhalten, die sind verblendet. Es verfällt alles dem Relativismus. Jeder hat ein Stück sein eigenes Recht. Es gibt nicht mehr die Wahrheit, sondern es gibt dann verschiedene Wahrheiten. So unsinnig das in sich klingt. Die gesunden Worte Jesu, die Lehre, die Jesus uns gibt, schafft Klarheit. Im 4. Kapitel des Hebräerbriefes im Vers 12 lesen wir, denn lebendig ist das Wort, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Wort. Schwert. Da lesen wir weiter. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Wenn wir dem Wort Gottes uns immer mehr annähern, wenn wir dieses Wort Gottes lebendig in uns aufnehmen und diese lebendige Kraft, die das Wort Gottes ist und auslöst, in uns zulassen, dann werden wir Klarheit und Kraft erfahren, auch in den vielen Auseinandersetzungen und Wortgefechten, denen wir ausgeliefert sind. Das Wort Gottes ist also lebendige Kraft. Es ist dynamisch, es ist lebendig in sich, es ist wie ein Organismus. Das Wort Gottes, das Wort der Schrift, das wir da lesen und in uns aufnehmen können, das ist eben nicht nur gedruckt, mit Druckerschwärze auf Seiten, über Jahrtausende überliefert, sondern es hat in sich eine ganz je und je neue Dynamik, wenn wir als Individuen oder als Gemeinschaft uns diesem Wort Gottes anvertrauen, wenn wir es lesen, wenn wir es meditieren, wenn wir es in uns aufnehmen. Diese Worte, die ich hier spreche, sollen eine Ermutigung sein für alle, die einen Zugang zum Wort Gottes suchen, die aber vielleicht die Sorge haben, naja, man bekommt immer vermittelt, man muss schon fast Theologie studiert haben und Exegese insbesondere, also die Bibelwissenschaft, um das Wort überhaupt rechtmäßig lesen und auslegen zu dürfen. Unser Papst Benedikt ermutigt uns in seinen verschiedenen Schriften, einen unmittelbaren Zugang zum Wort zu wählen. Das heißt, unbedarft und aus der Sehnsucht des Herzens heraus, die Bibel zur Hand zu nehmen, sie aufzuschlagen und das Wort der Schrift zu lesen. Ganz besonders, wenn wir unerfahren damit sind, sollten wir als Christen natürlich mit dem Neuen Testament beginnen, mit den Evangelien insbesondere. Wir werden erfahren, dass wir aus dem Leben Jesu einiges erfahren. Wir werden auch spüren, dass uns einiges fremd bleibt oder die Deutung bleibt uns verborgen. Und dennoch, wenn wir uns dem Wort annähern, wenn wir uns dem Wort ausliefern und Christus im Wort persönlich begegnen wollen, wenn wir uns öffnen und daran glauben, dass wir in seinem Wort ihm selbst begegnen, dann werden wir erfahren, wie lebendig tatsächlich dieses Wort ist, dass es eben nicht nur gedruckter Buchstabe ist. In wie vielen Fällen haben mir Menschen erzählt, die sich in Bibelkreisen treffen und das Wort teilen, das Bibelteilen praktizieren, dass sie sagen, man liest da plötzlich einen Text aus dem Neuen Testament und hat den Eindruck, dass man diesen Text zum ersten Mal liest. Auf einmal gehen einem Aspekte auf, und man hört Sätze oder Halbsätze, die man bis dahin eigentlich eher für unwichtig gehalten hat oder die einem nicht mal bewusst sind. Man glaubt, diesen Abschnitt zu kennen, weil man es aus den Sonntagsgottesdiensten oder aus anderen Zusammenhängen kennt. Man ist aufgewachsen mit dem Wort, aber plötzlich erfährt es eine ganz neue Lebendigkeit und Dynamik. Und man spürt da innen drin, in der eigenen Seele, fängt es auf einmal an, ganz anders zu wirken und zu arbeiten. Neue Aspekte über Jesus und das, was er uns sagen will, gehen uns auf. Also die Ermutigung, dem Wort Gottes lebendig und dynamisch zu begegnen. Folgen wir also ruhig dieser Einladung unseres Heiligen Vaters in Rom, Papst Benedikt, der uns ganz bewusst aufruft und ermuntert, das Wort Gottes direkt zur Hand zu nehmen und es zu lesen und zu erfahren, dass es je eine neue Eigendynamik in uns auslöst. Das Wort Gottes also wie ein Organismus und jeder einzelne Satz ist im Grunde wie eine Zelle. Und jede Zelle, so lehrt uns die Biologie, enthält den Code des gesamten Organismus. Und so enthält jedes Wort, das wir in der Bibel lesen, auch die gesamte Wahrheit, die Gott uns vermitteln will. Eine Wirkung des Heiligen Geistes ist es, dass wir plötzlich eine Freude entwickeln, dass wir plötzlich einen inneren Antrieb spüren, das Wort Gottes neu und neu zur Hand zu nehmen. Dass wir es plötzlich nicht mehr als dekoratives Buch in unserem Regal ansehen, sondern dass wir es auf einmal mit einer Sehnsucht und einer Liebe zur Hand nehmen, um es zu lesen und Jesus auf ganz neue Weise in seinem Wort zu begegnen. Ich möchte Sie ermutigen, die Bibel eben nicht nur privat zu lesen, sondern sie wirklich auch in Gemeinschaft, in Gruppen, in Bibelteilgruppen, in Bibellesegruppen zu meditieren, zu betrachten und auf sich wirken zu lassen. Das Wort Gottes, das also uns übermittelt wird in der Heiligen Schrift, das eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Und das Zitat, das ich eben gebrachte aus dem Hebräerbrief, dass das Wort Gottes lebendig ist, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass es zur Scheidung von Seele und Geist auf der einen Seite und Gelenk und Mark auf der anderen Seite durchdringt. Und das hängt zusammen auch mit dem, was wir heute Morgen bereits gehört haben aus dem 6. Kapitel des Epheserbriefes, der geistliche Kampf, Verse 10 bis 20, wo es bei der Beschreibung der geistlichen Rüstung, die wir anlegen sollen zu unserem eigenen geistlichen Schutz, wo es dann eben auch um dieses einzige Angriffsinstrument geht, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Wenn wir an das Wort Schwert denken, dann haben wir natürlich sofort etwas Kriegerisches vor Augen, einen Angriff, den wir führen sollen. Wir sollen das aber nicht so wörtlich im kriegerischen Sinne nehmen, sondern das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wird uns ein Schutz sein und auch, sagen wir mal, das Schwert in der Hand eben, das in der Lage ist, die Argumente anderer tatsächlich zu durchdringen oder zu überwinden. Weil das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, eben eine Eigendynamik hat. Wir sollen uns in Auseinandersetzungen möglichst gar nicht mit eigenen Worten oder mit eigenen Ansichten zur Wehr setzen oder sollen unsere Ansichten nicht nur mit eigenem darlegen, sondern es ist wichtig, dass wir so sehr mit dem Wort leben, so sehr mit dem Wort vom Wort durchdrungen sind, dass wir es quasi zitieren können, dass wir Ausdruck dessen sind, was Jesus sagen würde, jetzt in dieser Situation, oder Ausdruck dessen sind, was das Wort Gottes uns in der Bibel übermittelt, sodass wir nicht auf eigene Faust und in eigener Verantwortung, in eigener Regie sozusagen unsere Verteidigung führen, sondern mit dem Wort, das Gott uns durch die Heilige Schrift in den Mund und ins Herz legt. Wir hören in verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass Jesus darauf hinweist, dass wir in seinem Namen auch durchaus vor Gericht gebracht werden, dass wir vor Synagogen geführt werden, dass wir uns rechtfertigen müssen für unseren Glauben. Im 21. Kapitel, Vers 15 etwa, im Lukas-Evangelium, da wird eine solche Situation berichtet oder geschildert von Jesus. Er weist darauf hin, es wird solche Situationen geben. Und dann heißt es da im Vers 15, wir sollen uns nicht Worte zur Verteidigung zurechtlegen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen. Es geht darum, diesem Wort zu glauben. Wenn Jesus uns das verheißt, dann wird das je und je in bestimmten Angriffssituationen, vor denen wir uns fürchten, Wahrheit werden. Gott selber, Christus selbst, wird uns die Worte und die Weisheit eingeben und in den Mund legen. Wir sollen also lernen, auf sein Wort zu hören, auf seine Eingebungen zu achten, selbst in einer Angriffs- und Verteidigungssituation eben nicht nur aus unserer eigenen Angst zu reagieren, sondern dass wir lernen, wirklich auch dann auf den Herrn zu schauen, der da ruhig vor uns sitzt, uns liebevoll anschaut und sagt, komm zur Ruhe in mir, lerne von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Sich seiner Barmherzigkeit auch in solchen Angriffssituationen anvertrauen, sich hineinnehmen lassen in diesen geistlichen Frieden, der so gar nicht der äußeren Situation entsprechen will, aber der uns dann plötzlich in eine ganz neue Wirklichkeit hineinversetzt und aus diesem inneren Frieden mit Jesus, dieser Friede ist übrigens eine Frucht des Heiligen Geistes, darüber werden wir später sprechen, aus diesem inneren Frieden, der uns plötzlich geschenkt wird durch die Gegenwart Jesu, in seinem Wort auch, werden wir uns verteidigen, aber in seinem Geist, mit den Worten, die er uns eingibt. Eine Dimension, die absolut Mut von uns erfordert. Und wirklich auch das Risiko eingeht, was passiert denn, wenn das nicht ist? Was passiert mir denn, wenn ich mich nicht vorbereitet habe und Gott spricht auch nicht zu mir? Ich kann Ihnen nur sagen, lassen Sie es doch einfach mal drauf ankommen. Lernen wir, in Frieden auf Jesus zu schauen, uns eben nicht mit eigener Logik und eigener Strategie vorzubereiten auf eine Argumentationsrede, auf eine Auseinandersetzung, sondern wirklich auf den Herrn zu schauen, auf ihn zu vertrauen, dass er uns die Worte in den Mund legt, die er in dieser Situation sprechen will, um andere auch vom Geist Gottes und von der Wirklichkeit seiner Gegenwart zu überzeugen. Je mehr wir bereit sind, Zeugen für dieses Wort, für die Lebendigkeit des Wortes Jesu Christi zu werden, auch in Situationen, wo wir gewohnt sind, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wo wir dann wirklich mit großem Risiko bereit sind, die Dinge in die Hände Gottes zu übergeben. Da bekommt unsere Verteidigung, unser Sprechen eine ganz andere Qualität. Lassen wir es doch mal in solchen Situationen darauf ankommen und versuchen wir wirklich darauf zu vertrauen, dass der Herr uns seine Worte in den Mund legt und uns gleichsam das Schwert des Geistes in die Hand gibt, um zu erfahren, wie kraftvoll und lebendig und wirksam das Wort Gottes tatsächlich ist. Eine Situation wird berichtet aus dem Leben von Pater Kentenich, dem Gründer der Schönstattbewegung. Von ihm wird berichtet, dass er einmal von den Nazis, von der Gestapo, ins Gefängnis gebracht wurde in Koblenz und dort wurde er in Dunkelhaft gesperrt. Und der hat dort wochenlang verbracht und es war so absolut dunkel, dass er überhaupt nichts erkennen konnte. Er konnte Tag und Nacht und die Stunden des Tages und der Woche überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Er wusste überhaupt nicht mehr, er hatte kein Zeitempfinden mehr und wusste nicht, wie lange bereits diese Dunkelhaft dauerte. Als dann etliche Wochen vergangen waren und er zurückkam nach Schönstatt, Da ist er gefragt worden, um Gottes Willen, Pater Kente nicht, wie geht es Ihnen, was ist mit Ihnen passiert? Und er hat geantwortet, es war ein Urlaub mit Jesus. Und er sagte, in dieser Dunkelhaft habe ich alles zitiert, was mir an Worten aus der Schrift einfiel. Und ich habe alle Gebete gesprochen, die mir einfielen. Also Zitate aus der Schrift hat er in seinem Herzen und auf seinem Mund geführt. Er hat also Bibelzitate vor sich hingesprochen und er hat Gebete gesprochen, so wie sie ihm in Erinnerung kamen, aber auch frei aus dem Herzen. Und so hat er diese Dunkelhaft zu einer intensivsten Form der Einzelexerzitien gemacht. Und er kam aus der Dunkelhaft heraus und obwohl viele andere in einer solchen Situation psychische Schäden erleiden, ist er völlig unversehrt an Leib und Seele aus dieser Zeit herausgekommen und sagte ganz gelassen, es war ein Urlaub mit Jesus. Und hat dann allerdings dazu gesagt, lest viel in der Bibel, damit ihr viele Bibelzitate habt und lernt viele Gebete auswendig, damit ihr, wenn ihr in ähnliche Situationen kommt, das zur Verfügung habt. Ihr werdet spüren, dass das Wort Gottes und das Gebet wirkliche Kraft in sich hält und dass wir die Kraft erhalten, dadurch gesund zu bleiben. Das entspricht dem, was wir im Kolosserbrief lesen, im 3. Kapitel, Vers 16. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei uns. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei uns. Den ganzen Reichtum des Wortes Gottes können wir als einzelne Menschen überhaupt nicht ermessen. Und wenn wir 100 und 200 Mal ein Wort der Schrift gelesen haben, beim 300. Mal kann uns plötzlich eine völlig neue Dimension und Bedeutung dessen aufgehen. Weil der Geist Gottes die Schreiber der Heiligen Schrift geführt hat und er führt auch diejenigen, die dieses Wort heute lesen. Es ist wichtig, an diese Eigendynamik des Wortes Gottes und den Geist Gottes, der darin enthalten ist, zu glauben, dass uns wirklich eine Vollmacht zur Verfügung gestellt wird. Und von dieser Vollmacht spricht übrigens auch das Johannesevangelium. Ich möchte Ihnen das erste Kapitel des Johannesevangeliums vorlesen, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Dieses Zitat, das ich in einem der ersten Vorträge bereits schon einmal gebracht habe, möchte ich hier wiederholen. Allen, die ihn aufnahmen, dieses fleischgewordene Wort Gottes, die also den Sohn Gottes aufnehmen, denen gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und diese Macht der Kinder Gottes äußert sich eben auch in der Tatsache, dass wir uns dieser Vollmacht bewusst werden, die uns wie ein Schwert in die Hand gegeben wird. Das ist natürlich vollkommen anders als ein militärisches Schwert, um andere zu töten oder die Angreifer abzuwehren. Es geht um diese geistliche Kraft, in die wir hineingestellt werden, ja, die uns zur Verfügung gestellt wird, die wir gar nicht aus eigener Kraft zur Verfügung haben. Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Wort, als jedes zweischneidige Schwert. Dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wird uns also anvertraut. Das erste Kapitel des Johannesevangeliums meditiert im Grunde den Schöpfungsbericht, der uns im Buch Genesis übermittelt wird. Es wird uns dort berichtet, dass Gott durch sein Wort am Anfang alles ins Dasein gerufen hat. Gott hat nicht erschaffen, er ist nicht aktiv geworden. In einem zweiten Schöpfungsbericht wird zwar davon gesprochen, dass Gott Erde, Lehm vom Boden genommen hat und Adam damit geformt hat. Das ist schon eine gewisse Aktivität, aber es ist ein zweiter Schöpfungsbericht, der in den eigentlichen hineinreicht. Es geht darum zu betrachten, dass am Anfang das Wort Gottes war, das alles ins Dasein gerufen hat. Und auf dieses Wort Gottes hin ist alles erschaffen worden. Und wenn es hier im Johannesevangelium im ersten Kapitel heißt, im Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Dann sehen wir hier, dass Jesus dieses fleischgewordene Schöpfungswort Gottes ist. Wir finden hier also auch den Ansatz, um zu verstehen, inwiefern durch Jesus Neuschöpfung werden soll. Gott hat alles am Anfang ins Dasein gerufen. Er hat auch den Menschen die Krone der Schöpfung erschaffen, aber in Christus dem Ganzen einen neuen Wert gegeben. Die Schöpfung in Christus erneuert. In der Taufe auf seinen Tod und seine Auferstehung sind wir neue Kreatur. Sind wir eben nicht nur biologisch, sondern ziehen Christus an, wie es auch bei der Taufliturgie heißt. Wir ziehen das weiße Gewand der Taufe an und leben als neue Kreatur, neu geschaffen in Jesus Christus. Diese neue Schöpfung, das Wort Gottes, das in Jesus Fleisch wird, das gilt es auch zu verehren, in uns aufzunehmen, das Wort Gottes so zu lieben, so wie wir Jesus selber lieben. Jesus Christus im Wort sozusagen in uns aufzunehmen. Im Buch Amos im Alten Testament, im 8. Kapitel, Vers 11 lesen wir, seht, es kommen Tage, da schicke ich den Hunger ins Land. Nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem Wort des Herrn. Hier wird angedeutet, dass es eine geistliche Trockenheit geben wird. Und immer wieder finden wir in der Geschichte diese geistliche Trockenheit, wo die Menschen wirklich darauf warten, den Sinn des Lebens beantwortet zu bekommen. Der Hunger und der Durst nach Leben ist nicht mehr beantwortbar. Und zu Zeiten, wo die Lampe Gottes, so wie es bei der Berufung des Samuel heißt, wo die Lampe Gottes noch nicht ganz ausgegangen ist und erloschen ist, da ergeht das Wort Gottes an die Menschen und beruft seine Diener, seine Propheten, ihm zu folgen und sein Wort zu verkörpern und in diese Welt hinauszutragen. Im Matthäusevangelium, 4. Kapitel, Vers 4 heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also um uns Menschen am Leben zu halten, ist es nicht nur notwendig, unsere biologische Daseinsform zu erhalten, sondern viel wichtiger ist es, die geistliche Dimension unseres Lebens durch das Wort Gottes zu nähren. Jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, aufzunehmen wie eine Speisung in der Wüste und in der Trockenheit dieser Welt. Und diesem Wort Gottes dann wirklich auch etwas zuzutrauen, das lesen wir im 8. Kapitel, Vers 8 im Matthäusevangelium. Herr, sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Hier hören wir also von der heilenden und heilsamen Wirkung des Wortes Gottes. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Ein Wort von dir, Herr, ist mehr als alle Medizin dieser Welt und alle Doktoren dieser Welt zusammen. Im 16. Vers des 8. Kapitels des Matthäusevangeliums lesen wir, Jesus trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Das Wort Gottes hat also auch die Kraft, Dämonen, böse Geister auszutreiben und eben die Menschen zu heilen. Von diesem Wort Gottes, das Jesus Christus selber ist, sagt Jesus im 13. Kapitel, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Im Markus-Evangelium, 13. Kapitel, Vers 31. Jesus spricht über die Vergänglichkeit der ganzen Schöpfung, aber das Wort Gottes, das seinen Ursprung in Gott selbst hat, dieses Wort wird niemals vergehen. Es wird ewig dauern. Es wird uns auch Ewigkeitswert verleihen. Das Wort Gottes, das wir in uns aufnehmen, das wir in unserem Herzen und in unserem Geist tragen, wird uns die Ewigkeit verleihen. Das Wort Gottes, diesen fleischgewordenen Sohn Gottes in uns zu tragen, das ist die Garantie dafür, dass wir in Ewigkeit nicht untergehen werden, dass wir eben in die Ewigkeit hinein übertragen werden sozusagen. So hören wir an vielen Stellen im Neuen Testament, welche Kraft dem Wort Gottes zugesprochen wird. Das Wort Gottes tröstet, das Wort Gottes heilt, das Wort Gottes treibt Dämonen aus. Das Wort Gottes ist wie ein Same für das Reich Gottes, das in die Herzen der Menschen fällt wie in einen guten Boden hinein. Dieser Boden kann auch versteinert sein und sich verschließen. Dann kommen die Vögel des Himmels, so spricht Jesus bildhaft, und nehmen diesen Samen wieder auf und er wird zum Himmel zurückgetragen. Dieser Same für das Reich Gottes, dieses Wort Gottes, sucht also diesen fruchtbaren Boden in den Herzen der Menschen, damit es dort eindringen kann und aufgehen kann. Das ist ein je und je neuer Prozess. Im ewigen Jetzt Gottes wird dieser Prozess des Werdens und Wachsens des Reiches Gottes angedeutet. Das Reich Gottes ist also, solange wir hier auf dieser Erde leben, niemals fester Besitz, fester Bestand. Der einzige feste Bestand für das Reich Gottes ist Jesus Christus selbst und seine Worte, die er uns ins Herz und in den Mund legt. Aber es ist die Entscheidung jedes einzelnen Menschen, in jedem Augenblick wieder neu, an jedem Tag wieder neu, dieses Wort wie ein Same werden zu lassen, der aus dem Seelengrund, aus dem Boden unserer Seele sozusagen fruchtbar wird und neu aufgeht. Es ist immer neues Entstehen, immer neues Werden oder auch Vergehen. Die Fragilität dieses Wortes Gottes in uns, dieses Reiches Gottes, das da entstehen soll, hängt zumindest im biologischen Stadium unseres Lebens immer von unserer eigenen Entscheidung und Entschiedenheit ab. Es ist niemals, wie gesagt, fester Besitz. Und überall da, wo Menschen dieses Wort in sich aufnehmen, wird das Reich Gottes lebendig. Es erhält die Möglichkeit, in uns Raum zu fassen, sich auszubreiten, uns zu verwandeln von innen her und diesen Raum zu schaffen, in dem Jesus selber sitzt und uns liebevoll anschaut und uns einlädt, komm zu mir und lerne von mir. Finde bei mir die Ruhe, die diese Welt dir nicht geben kann. So kann dein eigenes Inneres, deine eigene Seele, kann zu einem Schutzraum werden, in dem die Liebe Gottes sich ausweitet und in dem es eine wunderschöne, tiefe, intime Begegnung mit dem Herrn selbst gibt. Und da lass dich nieder für Augenblicke der Meditation. Das kann mit geschlossenen Augen an beliebigen Punkten des Tages sein. Such dir diese Auszeiten, diese Ruhezeiten, um mit dem Herrn selbst in der inneren Zwiesprache zu sein. Und lausche seinem Wort, das dich einlädt, von ihm zu lernen, von ihm sich transformieren zu lassen, umwandeln zu lassen in diese barmherzige Persönlichkeit. Selbst wenn du von Natur aus eher zum Angriff oder zum kraftvollen Auftreten neigst, lerne von ihm diese Sanftmut des Herzens, im tiefen Vertrauen, dass da wirklich der Seelengrund bereitet wird, in dem der Same Gottes, das Wort Gottes, aufgenommen werden kann, um von dort aus zu wachsen. Das Wort Gottes sucht die Entsprechung im Wurzelgrund unserer Seele, da, wo es hineinfallen möchte, um von da aus ganz neu zu entstehen und sich ganz neu zu entfalten. Sodass diese Menschen, die Christus im Samen Gottes, im Wort Gottes aufnehmen, sozusagen zu Hoffnungsträgern werden und dass wir Hoffnung geben, lebendige Hoffnung geben von dem, auf das wir hoffen. Das Reich Gottes, das ja in der Ewigkeit bereits vorhanden ist. Wir müssen es in unserer zeitlichen und menschlichen Limitierung immer und immer wieder neu entschiedenermaßen in uns aufkeimen lassen. Da, wo wir merken, wir haben versagt, wir haben es selbst irgendwie wieder zerstört oder vernichtet, wir sind in alte menschliche Verhaltensweisen und Reaktionsweisen zurückgefallen. Das ist dann nicht schlimm, wir können jederzeit neu zurückkehren und neu beginnen. Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir die Möglichkeit zum Neuanfang. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben, sagt Jesus im 6. Kapitel, Vers 63 im Johannesevangelium, im Zusammenhang mit der Brotrede, mit der eucharistischen Rede, die er den Menschen dort anbietet. Er bietet uns Worte, die Geist und Leben sind. Worte, die uns tiefer durchdringen und tiefer ins Leben führen als das Brot, das er den Hungrigen in der Wüste dort reicht. Und als es dann zu diesem Disput kommt, als immer mehr Juden da sind, die sich von ihm wieder abwenden und sagen, das ist ja unerhört, wie kann er uns denn sein Leib und sein Blut zu essen und zu trinken geben? Menschen, die es also nur auf der materiellen Ebene, auf der physischen Ebene hören und gar nicht den geistlichen Sinn dessen aufnehmen können, den Jesus da meint. Die setzen sich von ihm ab. Und Jesus fragt dann die 12, die da offensichtlich übrig bleiben, die 12 Apostel, wollt auch ihr gehen? Er stellt es ihnen frei. Sie müssen auch in diesem Falle, in dieser Herausforderung neu entscheiden, wo will ich meinen Platz finden? Will ich Jesus weiter folgen oder will ich mich von ihm trennen? Und Petrus sagt dann, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus sagt dann später im Johannesevangelium im 8. Kapitel Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und die Jünger sind doch die, die in seiner Schule sind, die ihm nachfolgen, die in der Imitatio sind, in der Nachahmung. Sie müssen ihren Herrn immer und immer wieder anschauen. Sie müssen immer und immer wieder neu seine Worte hören. Es kann gar nicht genug werden, dieses Hören auf das Wort des Herrn, damit es sich in uns immer mehr verhaftet, dass es in uns immer mehr Teil von uns selbst wird. So wie in der Eucharistie, wenn wir äußerlich gesehen das Brot der Eucharistie essen, geschieht aber in geistlicher Weise diese Umwandlung. Jesus verwandelt sich immer mehr in die Substanz unseres Seins hinein. Er will in uns Wohnung nehmen, sodass es am Ende dazu führt, was Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir sollen alter Christus werden, ein anderer Christus, einzeln und kollektiv als Kirche. Wir sollen in vollkommener Weise den Leib Christi zum Ausdruck bringen, heißt es im Epheserbrief an einer Stelle. Das können wir nur, wenn wir Jesus komplett in uns aufnehmen, wenn wir sein Wort durchkauen, bildlich gesprochen, wenn wir es immer wieder neu meditieren, von verschiedenen Seiten betrachten, es einfach hören, es in uns wirken lassen. Auch die Meinung anderer dazu hören, Aspekte aufnehmen, die uns andere geben, wie es der Geist eingibt. Dann natürlich auch die Studienaspekte im Umgang mit dem Wort Gottes nicht außer Acht lassen, das ist ja vollkommen klar. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder deutlich machen, dass das Wort Gottes lebendige Kraft ist, die unser Leben durch und durch prägen will und bestimmen will. Das Wort Gottes, das uns wirklich eine Kraft zur Verfügung stellt, in der wir wirklich erfahren werden, wie es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums heißt, wir werden eine Vollmacht erhalten, die Macht der Kinder Gottes. Noch einmal dieser Gegensatz, einerseits eine Macht zu erhalten und andererseits ein Kind zu sein. Kind sein im Vertrauen auf Gott, auf eigene Verteidigung verzichten, auf eigene Strategie verzichten, nur Jesus zu Füßen sitzen, wie ein Kind, das auf den Vater schaut und nichts zu tun, als der Vater signalisiert. Eine Haltung zu entwickeln, in der deutlich wird, dass wir auch lernen, dass wir gar nicht mehr gute Dinge oder gute Taten für Jesus tun wollen, mit hochgekrempelten Ärmeln und voller Tatendrang. Nicht gute Taten für den Herrn tun, sondern wir sollen im Schauen auf Jesus seine Werke tun. Seine Werke tun, so wie Jesus auf den Vater schaut und zum je passenden Augenblick spricht er ein Wort, das tröstet und befreit oder das heilt oder das Dämonen austreibt. Nichts wird zufällig geschehen im Leben Jesu und nichts wird zufällig sein in unserem eigenen Leben, wenn wir immer und immer wieder neu im Gebet und in der Meditation, im Hören und Lesen des Wortes auf Jesus schauen. Ihn immer und immer wieder neu in uns durchkauen, durchmeditieren, in die innere Zwiesprache der Seele mit ihm gehen. So werden wir lernen, auf Jesus zu schauen und von ihm her die Impulse zur Gestaltung unseres Lebens zu bekommen. Wir werden lernen, seine Werke zu tun. Je stärker wir mit Jesus leben, desto mehr werden wir ein alter Christus, wie die Lateiner sagen, ein anderer Christus. Das Streben, das ja zum Beispiel auch der heilige Franziskus in sich hatte. Von ihm wird ja auch gesagt, nach Jesus finden wir das Ideal Jesu Christi in Franziskus am ehesten wieder. Christus so sehr in uns aufnehmen, dass er sozusagen unsere zweite Natur wird, unsere geistliche Natur, die ganz und gar durchdrungen ist von ihm, von seinem Wort, von seinem Sakrament, von der Anschauung seines Bildes, Wir nehmen ihn auf, dass er so vertraut wird, dass wir ihn wiedererkennen. Unter tausend Stimmen dieser Welt werden wir seine Stimme wiedererkennen. Unter hunderttausend Worten, die gesprochen werden, werden wir spüren, ob das Wort Jesu dabei ist. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, sagt Jesus dann auch im 15. Kapitel des Johannesevangeliums. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. In seinem Wort bleiben, sagt Jesus auch, heißt in seinem Namen zu sein, heißt dann auch in seinem Namen zu beten. Das Wort Gottes, Christus selbst in uns habend, heißt dann, dass wir im Gebet auch Worte sprechen oder formulieren, die seinem Willen entsprechen. Wir werden nicht vorrangig unsere eigenen momentanen Anliegen haben, die wir so vorrangig dem Vater vortragen werden. Das sind oft Anliegen, von denen wissen wir übermorgen schon gar nicht mehr, dass wir sie ausgesprochen haben, weil es irgendeine Lösung gab oder wir sind abgelenkt und konzentrieren uns auf anderes. Was uns heute so wichtig erscheint, kann morgen vollkommen unwichtig geworden sein. Wenn wir in Jesus sind, werden wir aber unsere Gebete sprechen und unsere Bitten, die gereinigt sind und gesalbt durch den Geist Jesu Christi. Und so werden wir Gebete sprechen, die Jesus selbst am Herzen liegen. Wir werden also anfangen, in eine Kommunikation mit dem Vater zu treten, so wie Jesus in der Kommunikation mit dem Vater ist. Jesus betet um diese Einheit im 17. Kapitel im Johannesevangelium. Dass sie eins sind wie wir. So sagt er zum Vater im Himmel. Also Jesus will diese Einheit, die er mit dem Vater lebt, auch zwischen ihm und uns realisiert sehen. Also verstehen Sie, Nachfolge ist eigentlich noch viel zu wenig gesagt. Imitatio ist auch noch viel zu wenig gesagt. Eher dieses Christus in uns aufnehmen, ihn in uns verinnerlichen. Dass er in uns Wohnung nimmt, dass er aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Vielleicht denken Sie jetzt, das ist alles doch vollkommen übertrieben. Aber das ist biblischer Ausdruck. Das ist biblischer Ausdruck und Rat der Apostel, deren Briefe uns im Neuen Testament überliefert sind. Denn wir brauchen diesen Schutz in dieser so verrückt gewordenen und aus den Fugen geratenen Welt. Wir brauchen diesen Schutz in den Angriffen jedweder Art und in der Vielfalt geistiger Lehren und Angebote, die da schillernd auf uns zukommen und auf uns niederprasseln, aus dem Bereich der Esoterik oder fernöstlicher Meditation und was es auch immer sei, was uns da angeboten wird. Teilweise eben auch Rückfall in vorchristliche, schamanische oder abergläubische Praktiken hinein. Und Menschen, die den Geist Gottes nicht mehr lieben oder die das Wort Gottes nicht mehr kennen, die sich nicht mehr Christus zuwenden und den Schatz des Lebens darin erkennen, die werden immer angreifbarer für jede geistliche Nuance und Regung, die sich in unserer Zeit bietet, aber die alles andere tun, als uns zu Christus zu führen. Das Wort Gottes ist das gute Wort. Es ist Licht für unser Leben. Das Wort Gottes gibt uns Klarheit. Und führt uns auch schließlich zur Unterscheidung der Geister. Das Wort Gottes, es wird im Singular formuliert, das Wort Gottes, weil es ja auch eine Person ist, Jesus Christus. Aber allein die Tatsache, dass es im Singular formuliert ist, zeigt, dass es da um etwas sehr Wertvolles geht, um etwas sehr Einzigartiges, das sich unterscheiden lässt von der Fülle der inflatorischen Worte, die in unserer Welt gebraucht werden. Sicherlich ist es wichtig. Ich muss jetzt an dieser Stelle sprechen, weil Glauben kommt auch vom Hören. Ich muss hier zu Ihnen sprechen und tue es in meinen Worten und bitte den Herrn, dass er mir verzeiht für jedes dumme oder unnützige Wort, das überhaupt nicht zu dem Ziel führt, das Gott will. Wir müssen immer wieder beten, dass unsere Worte gereinigt werden. Und damit das passiert, brauchen wir Zeiten der Stille, den Kontrast erleben. Wirklich auf das leise Säuseln des Windes zu hören, in dem Gott zu Elia am Berg Horeb gesprochen hat. Vielleicht auf das Summen von Bienen oder das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume zu achten. Stille lernen. Die Feinheiten, die Nuancen unseres Lebens wieder neu lernen und entdecken. Still werden, um auf das Wort Gottes zu lauschen, das in uns Wohnung nehmen will. Das sich so abhebt von der Lautstärke dieser Welt. Unglaubliche Lautstärke mit jedweden Angeboten, die uns Heil und Vergnügen versprechen, aber uns oft nur hinters Licht führen. So lasst uns wirklich dieses Wort, das Jesus Christus selber ist, in uns aufnehmen, so wie es im dritten Kapitel des Kolosserbriefes heißt. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei uns. Und Paulus betet dann weiter im vierten Kapitel, Vers 3, betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort. Paulus, der diese wertvollen Briefe an seine Gemeinden schreibt, er bittet die Gemeinden nochmal wieder um das Gebet, damit die Tür für das Wort weiterhin geöffnet wird. Überlegen wir uns das mal. Das ist also wiederum kein fester Besitz. Den Zugang zum Wort zu haben, ist vielleicht ein momentanes Geschenk. Es kann für dich wie ein Tabor-Erlebnis sein, ein Lichterlebnis, das dir vielleicht einen momentanen, liebevollen Zugang gewährt. Und dieses Licht kann wieder erlöschen, es kann wieder blind werden, es kann trüb werden. Deshalb bittet Paulus um das Gebet für ihn selbst und die anderen Apostel, damit Gott die Tür zum Wort weiterhin geöffnet hält. Das heißt also, der Prediger, der Missionar, der Apostel Paulus ist angewiesen auf die Kraft des Gebetes derer, die in den Gemeinden durch sein Wort hin zu Christus geführt haben. Das heißt also, das Wort, das wir einmal entdeckt haben und einmal lieben gelernt haben, dieses Wort, das Jesus selber ist, das braucht in uns immer wieder neue Nahrung. Es braucht immer wieder neuen Zugang. Und dazu sind wir wiederum auf andere angewiesen, die dann mit ihren Worten den Himmel anflehen, Gott anflehen, dass er die Tür zum Verständnis des Wortes aufhält. Sie spüren, es geht hier um eine Dynamik. Und es geht auch darum zu begreifen, dass das Wort Gottes, das wir einmal erfahren haben oder in uns aufgenommen haben, nicht Privatbesitz ist, mit dem wir uns verstecken. Ich bin ein so gläubiger Mensch, aber hoffentlich merkt es niemand. Nein, das Wort Gottes, wenn es im Buch der Heiligen Schrift dynamisch ist, dann wird es auch in uns dynamisch sein. Es wird uns nicht nur Worte zur Verteidigung oder zur Sinnfindung unseres Lebens geben, sondern es wird uns auch antreiben, schließlich Zeugnis zu geben von dem, der uns dieses Wort und diesen Sinn, dieses Licht des Lebens erschlossen hat. Das Wort Gottes drängt zum Weitersagen. Es drängt in die Verkündigung. Jesus sendet seine Apostel aus. Im 16. Kapitel, Vers 16 im Markus-Evangelium spricht er sogar davon, dass die, die in seinem Namen unterwegs sind, über Schlangen treten können, tödliches Gift trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Das Wort Gottes drängt also dazu, weitergesagt zu werden. Die, die es aufnehmen, die ihren Herzensgrund zum Boden werden lassen für das Wort Gottes, diese Menschen werden gedrängt werden, schließlich Zeugnis zu geben. Ich kann es nicht mehr für mich behalten. Ich kann nicht mehr schweigen über das, was ich gesehen und gehört habe. Lasst uns dem Herrn jetzt auf ganz eigene Weise mit unseren Worten, wie sie sich uns in unserem Herzen eingeben, unsere Liebe erklären und unsere Sehnsucht erklären. Ja, Herr Jesus, unser Herz ist so voller Sehnsucht. Es ist oft so beschmutzt und so zugeweht, so zugestaubt von der Wüste dieser Welt, aber auch so beschmutzt von den Lügen dieser Welt. Vielleicht sind wir auch schon so vielen Heilsangeboten auf den Leim gegangen und haben uns damit natürlich auch ins Abseits dir gegenüber gebracht. Herr, es tut uns leid. Herr, öffne uns den Weg zum richtigen Verständnis deines Wortes, dass du doch selber bist. Öffne uns den Weg zum richtigen Verständnis deines Wortes, dass Jesus Christus dein kostbarer Sohn ist, der uns alles in allem sein will. Kostbares Wort, das alles ins Dasein gerufen hat, das auch uns neu schaffen kann und bereit machen kann für den Weg ins ewige Leben. Sei uns nah. Komm in uns hinein. Danke, Jesus, dass du für uns dieses Wort des Lebens bist, Wort des Lebens in Fülle. Amen.